Man könnte nun sagen, ja, sind das nicht vollkommen individualistische Fantasien, die da auftreten? Eine Frage, die immer wieder gestellt wird, wenn man beginnt, Swedenborg rein psychologisch zu interpretieren. Ich will als mögliche Antwort hierauf nur auf eine seltsame Tatsache hinweisen, nämlich, dass eine eigentümliche Übereinstimmung sich herausgestellt hat zwischen den Einblicken, die Swedenborg in die himmlische und geistige Welt getan hat, und den Einblicken, die später ein großer indischer Christuszeuge und Visionär, Sadhu Sundar Singh, getan hat. Sadhu Sundar Singh war ein gläubiger Hindu, der aufgrund einer Christusvision zum großen Entsetzen seiner hinduistischen Familie eine Bekehrung zum Christentum erfuhr und der als freier Prediger der christlichen Botschaft in Indien, Ceylon, Malaya, Japan und China das Evangelium verkündete, aber auch zwischen 1920 und 1922 Großbritannien, Westeuropa, darunter auch Deutschland, besuchte und bei seiner letzten Wanderung 1932 in Tibet verschollen ist. Die entscheidende Christusvision hat dem Sadhu in ähnlicher Weise, wie dies bei Swedenborg der Fall war, die Sicht in die geistige Welt eröffnet. Sein Leben war von einer Reihe von Visionen begleitet, die er in seinem Buch Visions of the Spiritual World 1926 veröffentlichte. Bei der Abfassung dieses Buches waren ihm die Schriften Swedenborgs völlig unbekannt. Erst sein Biograf, der Bischof Appasamy, hat ihn auf Swedenborgs Schriften hingewiesen und es gehörte mit zu den größten geistlichen Überraschungen Sadhu Sundar Singhs, die auffällige Konvergenz seiner eigenen geistlichen Erfahrungen mit denen Swedenborgs zu entdecken. Nun, welche Bedeutung kann eine solche visionär-prophetische Aufschließung des inneren Sinnes der Heiligen Schrift für uns heute bedeuten? Zunächst einmal ist, glaube ich, das Entscheidende die Wiedererkennung der transzendenten Welt, die Wiedererkennung der Realität der himmlischen und geistigen Welt. Wir haben oft vergessen, dass die altchristliche Heilsverheißung ja ganz auf das nahe kommende Gottesreich ausgerichtet ist. Das ist ja die erste und einzige im Grunde Verkündigung Jesu: tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen und das Gottesreich war für ihn das Himmelreich. Das Bild des nahenden Gottesreiches, der himmlischen Stadt, des neuen Jerusalem, das im Himmel ist und das vom Himmel herabkommt, das war im Grunde die feurige Wolke, die vor der christlichen Kirche durch ihre ganze Geschichte hindurch voranzog. Die Kirche lebte von dem Blick auf das Himmelreich droben, denn das Ziel und den Ursprung unseres Heils. Und der Glaube erneuerte und entfachte sich immer aufs Neue im Blick auf dieses himmlische Ziel der Kirche und des einzelnen Gläubigen. Erst im Lauf der Zeit hat sich dann dieses Bild des himmlischen Reiches verweltlicht und ist auf die Erde herabgeholt worden. Es ist dies ein langer Prozess der Verweltlichung dieses Bildes des Himmelreiches. Zum ersten Mal in der Zeit der Reformation hat sich das Bild des Gottesreiches in das Bild einer Sozialutopie verwandelt und wurde Thema einer Theologie der Revolution. Das war das Ereignis, was um Thomas Müntzer passiert ist. Thomas Müntzer war der Erste, der die Parole ausgab, man solle nicht länger auf das Kommen des Gottesreiches warten. Man habe nun lang genug darauf gewartet. Man solle jetzt erst einmal die Sache selber in die Hand nehmen und die Gegner des Gottesreiches mit Gewalt durch blutigen Aufstand beseitigen. Dann werde es wohl von selber kommen. Die Revolution erschien hier also als Beschleuniger einer Vorstellung vom Gottesreich, die nicht mehr als Himmelreich, sondern als eine Gesellschaftsutopie verstanden wurde. Nun, dieser Prozess einer Verwandlung der Reichsgotteserwartung in eine innerweltliche Gesellschaftsutopie hat sich dann in den vergangenen Jahrhunderten immer mehr durchgesetzt. Wir sehen bei den Utopisten des 16. und 17. Jahrhunderts schon die Umwandlung des Gottesreiches in den Gedanken einer idealen Gesellschaft, deren Zustandekommen mit Hilfe der modernen Wissenschaft und der modernen Technik manipuliert werden kann. Und auch innerhalb der christlichen Theologie hat sich ja eine Entwicklung vollzogen, vor allem auf amerikanischem Boden, die Botschaft vom Evangelium verstanden hat als den sogenannten Social Gospel, das soziale Evangelium. Die christliche Ethik erhielt als neuen Inhalt die Aufgabe, statt das kommende Gottesreich zu predigen, erst einmal auf Erden solche sozialen Verhältnisse zu schaffen, die von einer christlichen Auffassung des Menschen her zu verantworten waren. Ohne Zweifel hatten diese Bestrebungen ihre Berechtigung innerhalb der neuen geschichtlichen Situation, in die sich die christliche Kirche hineingestellt sah. Aber sie haben häufig und sogar in den meisten Fällen dazu geführt, dass nun der ganze jenseitige Aspekt des Christentums, und das ist ja nicht nur ein Aspekt, sondern es ist seine Wurzel und sein Ziel, vergessen wurde und ein Prozess einer inneren Säkularisierung eintrat, in dem die alte Endzeiterwartung, die sich auf den Himmel richtete, umkippte in eine horizontale Endzeiterwartung, die sich inhaltlich dann schließlich von politischen oder sozialistischen Gesellschaftsutopien kaum mehr unterschied. Swedenborg hat nun die irdische Welt wieder in ihr ursprüngliches Verhältnis zur Überwelt gesetzt, die Erde wieder in ihr Verhältnis zum Himmel gesetzt, nicht in einem dualistischen, platonischen Sinn eines Gegensatzes, sondern wir haben ja das Schlüsselwort von ihm schon gehört in der Schilderung seiner eigenen Berufungserfahrung im Sinn der Entsprechung. Es besteht eine innere Entsprechung, Korrespondenz zwischen den Dingen der himmlischen, der geistlichen und der irdischen Welt. Das Verhältnis zwischen dem Reich des Göttlichen, des Geistigen und des Natürlichen ist das Verhältnis Urbild, Abbild und Schattenbild. Das heißt also, jedes Irdische weist über sich hinaus auf sein himmlisches Urbild. Jedes natürliche Ding ist Repräsentation, Entsprechung eines geistigen und eines göttlichen Dings. Es stellt nicht nur sich selber dar, sondern weist auf sein himmlisches Urbild hin. Alle Dinge der niederen Welt künden von der höheren Welt. So stellt die Sonne des gestirnten Himmels nicht nur sich selber dar, sondern sie repräsentiert zugleich die himmlische Sonne des göttlichen Reiches, den Herrn, der die eigentliche Sonne ist. Und die Art, wie die irdische Sonne die irdische Welt erleuchtet und mit ihrem Licht durchdringt, repräsentiert gleichzeitig die Einwirkung des Herrn auf die himmlische, die geistige und die natürliche Welt. Und so sehen wir, wie sich unter der Herrschaft dieser Idee der Entsprechung die irdische Welt in einer wunderbaren Weise verwandelt. Kein Ding ist allein das, wofür es sich seiner Gestalt nach ausgibt, sondern es weist zurück auf einen höheren Bereich des Seins, auf seinen himmlischen Ursprung. In diesem Ding schlummert ein göttliches Geheimnis. Hätte man nur die Kraft, es zu erschließen, dann müsste jedes Vergängliche die Wunder der Unvergänglichkeit offenbaren.